Okay.
Zwei ehemalige Tomane. Der eine fliegt, der andere singt. Hier sind Julius Städtsattler und Robert Polas mit eurem Lieblingspodcast Distanz und Globiger.
Und damit herzlich willkommen zu Folge 129 von Distanz und Gloria. Es ist Sonntag, 10.08 Uhr. Ihr hört den besten Podcast in Leipzig zusammen mit Herrn Städt, der mir gegenüber sitzt, in einem a cappella-farbenen Sweater. Und das ist natürlich ganz fantastisch, das weiß ich zu schätzen. Lieber Herr Städt, schön, dass wir es noch vors Mikro geschafft haben. Schön, dich zu sehen. Wie geht es dir? Bist du wieder vollständig hergestellt? Haben dich deine Lebensgeister wieder erreicht? Wie sieht's aus in der Haus? What goes?
How goes it? Wie geht's?
Ja, aber ich wollte was geht fragen. Deswegen what goes?
Ach, how goes? Was geht? Okay. Ja, also es ist wie folgt. Mir geht's deutlich besser, aber es wird immer noch aufräumen. Arbeiten sind immer noch dran. So. Also, ich habe noch Schnupfen.
Ja, kenne ich.
Kennste, ja. Aber ansonsten geht's. Und es ist so, dass ich tatsächlich jetzt 4 Tage lang nichts machen konnte, tagsüber.
Belastend. Also,
ich war im Bett. Tatsächlich den ganzen Tag. Und abends, wenn ich dann doch mal 4-5 Stunden rausgegangen bin, also ich habe im Bett auch die ganze Zeit eigentlich geschlafen, so, also nicht nur irgendwie gelesen, sondern wirklich gepennt. Dann, als ich dann abends mal 4-5 Stunden draußen war, hatte ich sofort Kopfschmerzen. Und das war tatsächlich nicht sehr angenehm. Ich gehe mal stark davon aus, dass es was war, was ich aus dem Kindergarten abgeholt habe. Und oder was Heinrich da eben mitgebracht hat. Und es ist so, dass ich sehr stark davon ausgehe, dass es kein Corona war, weil ich einen Test gemacht habe und der negativ war. Und ich traue dem Test. Deshalb gehe ich davon aus, dass es keins war.
Es ist sehr spannend, dass du das sagst, weil bei mir gab es tatsächlich relativ ähnliche Symptome. Mhm. Auch bei mir war es angeblich kein Corona. Ich weiß aber von einigen Fällen, wo dieselbe Symptomatik zu Corona geführt hat. Also ich kann es tatsächlich auch nicht ausschließen, dass es das bei mir vielleicht doch war. Aber wenn die Tests halt nicht anschlagen, dann geht man natürlich erstmal nicht davon aus.
Ja.
Aber
im Übrigen, was den Namen betrifft, hat man ja schon mal gesagt, das ist in Ordnung.
Gut, das ging mir jetzt gerade auch durch die Ohren. Ja, nee, aber das ist doch schön, dass du auf dem Weg der Besserung befindlich bist. Ich bin es auch. Im Grunde geht es mir wieder gut. Tatsächlich ist mein Ohr noch nicht ganz wieder frei. Was mir ein bisschen Sorgen macht schon wieder, denn ich bin kommende Woche schon wieder unterwegs, eine ganze Menge. Unter anderem in Norwegen, in Oslo. Und da kommt man in unserem Falle nur mit dem Flieger hin. Wir sind gerade viel am Fliegen.
Ja, ist doch interessant. Also nur wegen des Konzerts oder
genau, Norwegen? Nur wegen des Konzerts sind wir da.
Ja. Okay.
Aber man glaubt ja kaum, dass es das bei uns gibt. Es gab ein kleines Kommunikationsproblem gerade eben. Ja, eigentlich könnte man ja, so lange wie wir uns kennen, von blinder Kommunikation und von blindem Verständnis ausgehen. Tatsächlich hat Herr Städt aber eine meiner Nachrichten etwas fehlgedeutet soeben. Denn kommt es auch vor, dass ich einmal 5 Minuten zu spät zu einer Aufnahme erschien. Und ich schrieb...
Ich war heute übrigens 5 Minuten zu früh.
Oh, das macht aber nichts aus der Vergangenheit gut, mein Lieber. Dann kannst du nicht rückgängig machen.
Das wird nicht gelöscht, ist schon klar.
Kannst du nicht ausmitteln. Und ich schrieb dem Herrn Städt, ich brauche noch 5 Minuten. Und da schrieb der Herr Städt mir ein Smiley. Ein Kacke-Smiley. Mit einem Fragezeichen. Und habe ich geschrieben, selbe Farbe, andere Öffnung. Was ich meinte war, ich sitze noch beim Frühstück und esse gerade Nutella. Was er schnell dachte, was ich meine, war, ich hätte gerade gekotzt. Also da müssen wir noch ein bisschen am Feintuning arbeiten, unserer Kommunikation.
Ja.
Aber das wollte ich euch nicht vorenthalten, damit ihr hier gleich auch auf eure Kosten kommt, nicht wahr? Bei diesem Podcast.
Ja.
So.
Pod- kotzpatzt, wie auch immer.
Herr Stett, wir haben einige Aufgaben zu lösen.
Ja, ich auch.
Ja, dann schießt du mal los.
Pass auf. Es sind alles Sachen, die grundsätzlich nicht mit der Thematik unseres Podcasts zu tun haben. Ja, es sind random aus dem Leben hervorgegangene Schräubchen.
Du meinst, weil wir das sonst immer so anders handhaben und genau, so selten über unsere Leben reden?
Es hat weder mit Distanz noch mit Gloria zu tun. Nur wenn man das sehr, sehr weit ausdeutet. Also folgendes. Wo wir gerade schon bei Öffnungen sind, Körperöffnungen, pass auf. Es gibt so diese Bratpaprika, ne? Diese grünen, die man im Supermarkt kaufen kann, die man sich in die Pfanne packt und dann schmecken die.
Jetzt bin ich aber sehr gespannt, wo das hingeht.
Diese wurden tatsächlich von unseren Nachbarn angebaut, sahen auch hervorragend aus, wurden allerdings, pass auf, mit Mist gedüngt. Wenn man Pflanzen, die ein wenig zur Schärfebildung neigen, also die Capsaicin bilden, mit Mist düngt, dann wären die Ratten scharf, also richtig doll scharf. So, man wurde gewarnt und hat sich gedacht, ja, ist ja egal.
Aber
wirst du schon aushalten, sind ja Bratpaprika.
Kurze Zwischenfrage, genau, es sind von Hause aus ganz normale Paprika. Das ist kein Pepperoni oder Chili oder irgendwas, das ist ganz normale Paprika.
Das ist schon eine Pepperoni-Chili-Sorte, aber die werden normalerweise, zumindest so, wenn man sie im Supermarkt kauft, nicht besonders scharf. Also so ein ganz bisschen, aber okay, eigentlich nicht. Es sind keine ganz normalen Paprika, die werden natürlich nicht sofort scharf.
Okay.
Und die sind so kleine, so ein bisschen Pepperoni-artig, aber es sind keine Pepperonis. Und die, ja, man wurde gewarnt, hat gesagt, ist ja nicht so schlimm. Und dann habe ich mir davon also 10 Stück reingepfiffen. Sie waren sauscharf, aber sie waren leider sehr, sehr lecker. Und habe mir gedacht, warst ja in Indien, ging ja auch. Es ging auch, aber so wie ich wurde morgens zu einer Uhrzeit geweckt, zu der ich normal nicht aufstehen würde. Und dann wurde das bearbeitet. So.
Du meinst, so wie du es reingepfiffen hast, kam es auch wieder rausgepfiffen.
Nee, nicht ganz so. Aber es war, durchaus, es ist dann auch so im Magen, wie wenn du quasi einen Schnaps getrunken hast und der brennt kurz und macht schön warm von innen, das geht aber stundenlang. Also es ist am Anfang ganz cool und dann, wenn es aber weiter unten ist, tut es richtig weh, leider. Aber es hat sich gelohnt, es war sehr, sehr lecker. So viel dazu. Und noch was viel Besseres. Wir haben gestern 4 Eimer Pflaumen gepflückt, also 40 Liter Pflaumen.
Ich bekam es am Rande mit, ja.
Ja, es ist eigentlich ein ganz geiler Folgentitel, 40 Liter Pflaumen, oder?
Ja, tatsächlich.
Ja, diese 40 Liter Pflaumen wurden nämlich verarbeitet zu Saftkuchen, Kuchen und eingekochten
Pflaumen. Wow, Saftkuchen wäre ja auch mal eine geile Angelegenheit.
Das gibt's ja, aber das muss man ordentlich gelieren, den Saft vorher, ansonsten läuft er ja beiseite.
Ich schrieb deiner lieben Frau auf das, was ich sah, hin, dass ich vorbeikomme und schon auf dem Weg bin.
Was gelogen war. Eine Lüge.
So stimmt das nicht, weil ich tatsächlich gerade auf dem Rückweg von Aue war. Aber leider war, also was heißt leider, ich war dann noch auf einer Geburtstagsfeier eingeladen und dann konnte ich nicht so lange bleiben, beziehungsweise konnte ich dann nicht noch nach euer Dorf da rausdüsen.
Da hinaus.
No? Darf mal.
Ja, der Kuchen ist auch fast alle, der wurde nämlich an die Nachbarn verfüttert, die sich sehr gefreut haben.
Das kann ich mir
das gut vorstellen. Das müssen wir auch immer mal machen, weil wir doch einigermaßen regelmäßig
laut bumsen. Harten. Ach so.
Laut, genau. Weil wir einigermaßen regelmäßig für die Hasen so auch am Sonntag mal 2 Minuten den Rasenmäher anhaben müssen, den Balkenmäher zum Füttern. Und ja, die haben sich sehr gefreut. Und das mit dem Saft ist auch eine hervorragende Sache, weil du kannst quasi Pflaumensaft nicht pur kaufen. Mhm. Der ist immer entweder Nektar oder er ist Schorle oder was in der Art. Also so pur kriegt man ihn eigentlich nicht. Und wenn, dann kostet er sehr viel Geld.
Da muss man auch aufpassen, dass man davon nicht zu viel trinkt, weil sonst hast du denselben Effekt wie nach den Chilis.
Ja, das ist korrekt. Da muss man nämlich wirklich aufpassen. Kann abführend wirken.
Nee, wird abführend wirken.
Und wird aufführend wirken. Jedenfalls ist es tatsächlich das so, dass der sehr, sehr lecker ist und das hat sich wirklich gelohnt.
Das ist eigentlich noch ein viel besserer Folgentitel. Wird abführend wirken. oder kann abführend
Nummer
wirken.
100, Nummer 129 kann abführend wirken. Ja,
das ist gut. Es bezieht sich ja trotzdem auf die Pflaumen.
Aber es ist wirklich eine, also auf uns.
Genau, auf uns beide, natürlich.
Also es ist tatsächlich so, dass es eine Empfehlung ist. Es ist tatsächlich aber so, dass es sehr lange dauert, wenn man da so viel Saft macht, weil der Entsafter auch eine Weile braucht, der Dampfentsafter. Aber da braucht man auch sehr viel Energie von unten, also Herdplattenenergie, weshalb wir das immer machen, wenn es nicht regnet, weil wir dann so einen kleinen Ofen haben, den man in den Hof stellen kann und den man mit Holz betreibt. Das ist ziemlich cool. Sparst einen Haufen Energie und wirst das ganze Zeug vom Baumverschnitt los.
Herrlich.
Und das ist wirklich cool. Und der verbrennt derartig effektiv. Es sind irgendwie 5 oder 6 Eimer voll Holz verbrannt. Und es ist am Ende so eine Hutschachtel voll. Nee, was ist eine Hutschachtel? Keiner weiß, wie groß eine Hutschachtel ist. Sagen wir mal, es ist ein Liter Asche übrig geblieben.
Ein Liter Asche?
Quasi nichts.
Ja.
Ja, also quasi gar nichts. Also ja. Es ist unglaublich, wie effektiv und also beides, wie effektiv die Öfen Holz verbrennen. Mhm. Unglaublich. Ja. Je nachdem, das sind 2 Punkte und jetzt habe ich dann noch 2 andere Punkte, aber jetzt muss ich dich erstmal reden lassen, weil ich sehe schon, dass deine Augen mal nach links, mal nach rechts, mal nach oben, mal nach unten, und das wird wahrscheinlich den Hörerinnen und Hörern auch so gehen.
Ja, also was gibt's zu erzählen?
Entschuldigung, ich habe mich geschnäubt.
Warst du am Freitag in der Thomaskirche? Ist eine Frage, die mir brennend unter den Nägeln juckt.
Ich war nicht in der Thomaskirche. Das hat tatsächlich mehrere Gründe. Darf ich die erläutern?
Na, unbedingt.
Ja, also so nochmal, um die Menschen abzuholen. Am Freitag, am 1.9. war eine Gedenkmotette für den verstorbenen Kammersänger Martin Petzold, der auch ehemaliger Thomaser war, für uns auch ein absolutes Vorbild in jeglicher Hinsicht, in vielerlei Hinsicht, und dem Thomanerchor sehr, sehr eng verbunden und sehr viel mit dem Thomanerchor musiziert und auch ein Gesangspädagoge lange Zeit gewesen. Und er war vor allem aber ein sehr, sehr freundschaftlich verbundener Thomaser in jeglicher Hinsicht, auch lange nach seiner aktiven Zeit als Thomaner, und war auch ein Freund von uns beiden, würde ich sagen. Mindestens ein sehr, sehr guter Bekannter. Und da war eine Gedenkmotette in der Thomaskirche und ich bin erstens nicht hingefahren, weil es mir noch nicht gut ging. Das war der Hauptgrund. Und es ist aber auch so, dass es fraglich ist, dass ich aus anderen Gründen dann hingegangen wäre. Es ist so, dass das keine Trauerfeier ist. Wenn ich jetzt in Leipzig wäre, wäre ich wahrscheinlich hingegangen. Aber es ist so, dass es doch ein relativ langer Weg für mich ist. Und ich habe in den letzten Monaten sehr, sehr viel derartige Veranstaltungen besuchen müssen, leider. Und ich habe meinen Umgang damit gefunden, mit dem Tod von Martin umzugehen, und hatte ein bisschen Befürchtung, dass mir der ganze Stress, dort zu warten, eventuell nicht reinzukommen, weil sehr großer Andrang ist, hinzufahren und dann wieder zurückzufahren. Und ich habe tatsächlich auch Dinge hier zu Hause zu tun gehabt, die relativ dringend waren, hat mir ein kleines bisschen die Hoffnung genommen, dass ich mich dort wohlfühle. Und da habe ich mir gedacht, dann muss ich mir das vielleicht auch nicht antun. Bei der Beerdigung zum Beispiel von den Biller war es so, dass es eine Trauerfeier für ihn war, die vor der Beisetzung war, die quasi zu dieser Beisetzung dazugehörte. Und da hatte ich das dringende Verlangen, hinzufahren. Koste es, was es wolle, Stress egal. Und das hat eben diese beiden Gefühle unterschieden. Und ich denke, dass es richtig war, nicht hinzufahren.
Absolut nachvollziehbar. Also bei mir ist es so, dass ich auch nicht war. Was an eigentlich einer bestimmten Sache liegt. Es ist so, dass ich mich damals wahnsinnig drüber geärgert habe, wie eben bei der Trauerfeier von Georg Christoph Biller wahnsinnig viele Leute, von denen ich wusste, dass sie eigentlich mit Biller gebrochen hatten die letzten Jahre, dann ankam und es wirkte eben nicht wie, ich erweise ihm die letzte Ehre, sondern es wirkte bei vielen eher wie, ich brauche mein eigenes Seelenheil und meinen eigenen Abschluss damit. Und das hat mich irgendwie extrem gestört und das fand ich auch irgendwie nicht gut. Und es ist schon so, dass ich mit Martin zuletzt, sagen wir mal, nicht immer einer Meinung war, um es so auszudrücken. Und ich mir tatsächlich, wenn ich dorthin gegangen wäre, so wie wir uns mehr oder weniger voneinander verabschiedet haben, ich mir kein Deut besser vorgekommen wäre als die, die ich noch bei Billers Trauerfeier so kritisiert habe. Und deswegen habe ich mich dafür entschieden, nicht hinzugehen. Nichtsdestotrotz, das, was du sagst, ist richtig. Er ist ein unfassbar verdienter Musiker, sowohl für Leipzig als auch das, was er für die Thomaner und für die Thomaser geleistet hat. Bleibt absolut unbenommen. War menschlich mir gegenüber auch eigentlich überwiegend sehr angenehm und freundschaftlich. Nichtsdestotrotz gibt es ja manchmal Dinge, bei denen man nicht einer Meinung ist und wo dann doch es auch mal ein bisschen intensiver wird, eine Auseinandersetzung. Das soll aber seine Lebensleistung und auch natürlich das, dass er verdient diese Trauerfeier auch in der Größe bekommen hat, in keinster Weise irgendwie in Frage stellen oder schmälern. Das ist schon alles so gut gewesen, wie es ist. Ich hörte aber von Leuten, die da waren, dass es eine sehr schöne Sache gewesen sein soll, dass auch die musikalischen Beiträge alle sehr gut gewesen sein sollen.
Es sind ja auch Hörerinnen und Hörer unseres Podcasts einige dort gewesen und haben darüber berichtet.
Ja, so ist es. Und insofern, glaube ich, ist das auch von meiner Seite die richtige Entscheidung gewesen. Und ja, ich komme damit klar. Ich weiß, wie ich was einzuordnen habe in dem Zusammenhang. Und das ist, glaube ich, auch das Wichtigste dann dabei. Ja. Aber
ja.
Ja, es ist einfach manchmal so, dass man im Leben ganz, ganz lange viele Dinge vielleicht ähnlich betrachtet oder gleich sieht. Und manchmal gibt es einfach auch Themen, bei denen wird man sich nicht einig. Und das gehört halt auch zum Leben dazu. Die Frage ist halt, wie man dann damit umgeht. Und sagen wir mal, da war es zwischen uns dann zum Schluss nicht immer ganz sauber, vielleicht, um es mal so zu sagen.
Ja, ich denke, die Thematik, um die es ging, die meisten wissen sicher, worum es geht, ich möchte jetzt nicht nochmal aufreißen, ist so, dass er sich damit leider nicht sehr viele Freunde gemacht hat. Was, also beziehungsweise auch vielleicht auch einige verloren hat, wo man dann eben auch sieht, also richtig verloren, meine ich, dich hat er ja nicht verloren, aber so hat damit doch Leute verloren, wo man dann auch merkt, okay, das waren dann vielleicht auch nicht so richtig tiefe Freundschaften, sondern sehr viele Bekanntschaften, aber darüber mag man nicht urteilen, sollte man nicht.
Mir geht es auch weniger.
Es ist aber so, ich denke, es ging auch um die Thematik und den Umgang damit.
Es geht um die Thematik, aber es geht weniger um das, was öffentlich mitzukriegen war, also als mehr das, was auch außerhalb der Öffentlichkeit stattgefunden hat, was das angeht.
Richtig.
Und das gehört, genau. Das gehört auch nicht in die Öffentlichkeit. Und auch in seinem Sinne und in meinem Sinne bleibt das unter uns.
Ja.
Und das ist auch in Ordnung so.
Richtig.
Trotzdem, wie gesagt, und das vielleicht als abschließendes gutes Wort, ist er jemand, der die Bachpflege in Leipzig im Verbund mit dem Thomaner Chor zusammen einfach über Jahrzehnte extrem nach vorne gepetert hat, muss man ein bisschen salopp auszudrücken.
Total.
Und
er hat richtig Musik geschaffen.
Ja.
Nicht nur gemacht, sondern er hat sie geschaffen.
Und das wird auf jeden Fall unvergessen bleiben, neben seinen Zeichnungen und auch seiner Persönlichkeit.
Absolut.
So, Herr Stett, harter Schnitt, denn du weißt...
Nee, ich muss dazu ganz kurz noch was sagen, was aber nicht ihn persönlich betrifft, sondern da mich diese Thematik ja in den letzten anderthalb Jahren doch sehr begleitet hat, die Thematik Tod und Sterben, ergriff mich, just als ich wirklich krank war, Mittwochabend, wo ich nicht pennen konnte, weil man ja, wenn man tagsüber schläft, dann schläft man vielleicht auch nicht abends um 10 sofort ein, habe ich im Bett Folgendes bei wikipedia.org eingegeben. Tod. Und habe mich damit befasst. Nicht, weil ich irgendwie Angst hatte, dass ich gleich sterbe, sondern es faszinierte mich in dem Moment. Und da gibt's ja verschiedene Definitionen von Tod. Und ich habe zum Beispiel gelernt, dass es bei lebenden Organismen, wo quasi sehr viele die verschiedene Organe haben und wo auch viele Parteien mit beteiligt sind. In uns leben ja auch andere Organismen und Bakterien und Einzeller. Bei denen kann man sagen, wann es tot ist. Das ist ganz leicht. Da gibt es quasi eine Sekunde, in der das ist. Aber bei so großen Organismen, da ist es tatsächlich so, dass man dann verschiedene Definitionen hat, wann dieser Organismus eben tot ist oder wann das Sterben beginnt und wann es zu Ende ist. Das war interessant und auch so verschiedene Bedeutungen. Es hilft mir halt immer sehr, da nochmal andere Blickwinkel zu kriegen. Ja, und das ist durchaus empfehlenswert, wenn man Verluste hat, da das sich mal anzugucken, wenn man dann soweit ist und da Lust drauf hat. Und also das nicht als Tabu zu betrachten. Und auch Tod und Sterben unterscheidet sich ja. Sterben führt zum Tod. So. Aber dass auch, wie gesagt, das abläuft in so einem Körper, was es da so für Phasen gibt. Da gibt es 1000 Modelle. Aber wie quasi das biologisch abläuft, ist äußerst interessant. Und das habe ich mir mal eben gegeben. Das ist wirklich. Das betrifft jeden.
Dazu zwei Empfehlungen. Also eine ist eine Fremdempfehlung, das andere ist eine direkte Empfehlung von mir. Nämlich zum einen gibt es in Berlin ein Sterbemuseum, beziehungsweise ein Todesmuseum, ich weiß gar nicht, wie es genau bezeichnet wird, wo du offenbar, das habe ich mir erzählen lassen, mit dem Tod konfrontiert wirst. Und zwar tatsächlich, das ist so eine Zusammensetzung auch aus Nahtoderfahrungen und so. Und im Prinzip erlebst du so diese ganze Phase und kriegst auch so Erzählungen von Leuten, die eben diese Nahtoderfahrungen hatten, mit. Und zum Schluss ist es wohl so, dass die das so inszeniert haben, als ob du sozusagen gehst.
Interessant.
Und das finde ich sehr spannend. Da will ich auf jeden Fall auch mal hin, weil tatsächlich es gibt auch viele Menschen, die das komplett überfordert. Das ist überhaupt, seitdem ich in Hiroshima war, in diesem Museum, habe ich irgendwie aus irgendeinem Grund wieder Bock, mehr in Museen zu gehen. Weil das einfach, das hat mich emotional so berührt, dass ich das Gefühl habe, das kann vielleicht nicht nur dieses Museum. Egal, anderes Thema. Und die zweite Empfehlung ist aus einer Serie, die ich schon mal hier empfohlen habe, mit Chris Hemsworth. Limitless, ohne Limits heißt die, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere. Da ist die letzte Folge, beschäftigt sich mit dem Sterben. Und dem Älterwerden. Unter anderem wird er dann mit einem Anzug, der ihm alle Sachen schwerer macht, und also im Sinne von, wie es mit einem 80-Jährigen geht, der eben die Beine nicht mehr so ohne weiteres heben kann und so, in ein Altersheim gesteckt. Und zum Schluss hat er eben genau das, was man in Berlin da auch erfahren kann, geht es dann darum, wie man mit dem Tod umgeht und was da so passiert. Das ist auch eine sehr, sehr spannende Angelegenheit. Kann man bei Disney Plus noch sehen, die Serie. Dringend mal reingucken. So, also das war das. Nun ist es so, dass wir ja äußerst teilnahmshafte Zuhörerinnen und Zuhörer haben hier bei Distanz und Gloria und wir eine Aufgabe gestellt bekommen haben. Und zwar gehe ich mal davon aus, dass du das auch mitgekriegt hast am Rande.
Ja.
Wurden wir von einer findigen Hörerin gefragt, wer denn nun besser singt, Protestanten und Katholiken? Protestanten oder Katholiken? Herr Stett, was ist deine Meinung und deine Haltung dazu?
Das Problem ist, dass wir eine wertungsfreie Meinung abgeben sollen. Das steht da explizit mit drin.
Das kann
eine
ich
wertungsfreie
auch.
Einschätzung. Ja, ich auch. Kann ich auch. Also ich kann jetzt nicht sagen, was besser ist oder nicht.
Ich habe eine Vermutung. Also man kann es natürlich nicht absolut bestimmen, weil dann müsste man ja einen Wettbewerb machen, was ich übrigens sehr spannend finde. Katholiken gegen Protestanten. Ja. Der alte Kampf. Egal. Wenn man nämlich rein von sozusagen von der einerseits Bibeltreue und Texttreue und andererseits auch von der, ich sag mal, Treue zur eigenen Religion ausgeht, im Sinne von zumindest für meine Empfindung, eine gewisse frömmere Grundeinstellung, ist mein Gefühl, dass im Schnitt, man möge mich korrigieren, wenn ich falsch liege, zumindest ist es in meinem Umfeld so, die Katholiken häufiger in die Kirche gehen. Was dafür spräche, dass die Katholiken häufiger singen in der Kirche, was dafür spräche, dass unter Umständen zumindest die Kirchenlieder die Katholiken besser singen.
Das ist tatsächlich auch, was ich denke. Also wenn es jetzt um die Gemeinde geht, dann ist es wahrscheinlich so, wie du sagst. Das denke ich auch. Es gibt ja auch sehr unterschiedliche Ansichten. Was dagegen sprechen würde, ist, dass es in der evangelischen Kirche mehr Gemeinden gibt, die es auch mal anders machen. Und eben nicht so komplett exakt diese Kirchenlieder singen, wo eben auch mal Lieder gesungen werden, die vielleicht etwas eingängiger sind und zum Mitsingen mehr anregen, weil die Kirchenlieder, die wir kennen, die im evangelischen Gesangbuch stehen und auch in den katholischen, die katholischen Kirchenlieder sind ja eher oft Aneinanderreihung von Tönen, die eine Melodie ergeben.
Das hast du schön gesagt.
Nicht zwingend zum Text passen. Ja. Und das gibt es eben ja auch Kirchen, die vor allem eher in der evangelischen zu finden sind, aber eben auch welche, die weder evangelisch noch katholisch sind, so Freikirchen und sowas, die da doch das anders sehen, wo es eher dann darum geht, nicht das Wort, sondern den Sinn hinter dem Wort rüberzubringen. Und das würde dafür sprechen, dass es nicht zwingend die Katholiken sind. Also es gibt, man kann es natürlich, das ist ja auch der Sinn der Frage, nicht sagen, sondern es ist ja, regt ja zu einer langen Diskussion an, die wir eigentlich in der gesamten Folge mal führen müssten.
Ich sag mal so, ja? Wenn du es rein historisch betrachtest, ja, da hole ich jetzt den nicht vorhandenen Musikwissenschaftler mir raus. Bitte. Ist der lutherische Protestantismus, ja, ja, letztendlich eine Absplitterung des Katholizismus. Wenn man sich jetzt die Geschichte noch weiter zurück anschaut, vor Luther und Co., dann ist es schon so, dass die Musik der Kirche natürlich den Katholiken gehörte, zunächst mal. Wenn man von Gregorianik ausgeht, ja, wenn man von der Mehrstimmigkeit ausgeht, Notre Dame, wenn man dann von ersten mehrstimmigen Werken ausgeht, das ist natürlich alles katholisch gewesen, selbstverständlich. Übrigens auch das Thomaskloster war früher katholisch bei Gründung, weil es einfach Luther noch nicht gab. Wie soll es auch Lutheraner ohne Luther geben? Und wenn man es von daher denkt, ist die Tradition der katholischen Kirche, was Musik angeht, schon noch ein gutes Stück länger als das, also beziehungsweise als die des evangelischen Christentums. Was natürlich keine Qualität abgibt, ne? keinen Qualitätshinweis abgibt, aber erstmal dafür spricht, dass Musik schon immer eine sehr, sehr große Rolle im Katholizismus gespielt hat. Das wurde natürlich, denke ich, dann auch in Lutherzeiten übernommen und auch mit den Luther-Übersetzungen und Luther-Texten. Nichtsdestotrotz könnte ich mir vorstellen, dass die Auswirkungen dieser Tradition nicht ohne weiteres wegzuwischen sind.
Nein, sicher nicht. Also es ist ja auch nicht die Frage gewesen, wie die Tradition herkommt, sondern wie wir das heutzutage sehen. Wer singt besser? Es ist natürlich so, dass durchaus es wahrscheinlich sehr viel mehr katholische Kirchenmusik gibt als evangelische.
Da bin ich mir fast sicher, dass das so ist.
Dass schon allein die ganze Renaissance-Musik ist katholisch, alles.
Auch später. Also später gab es so viele, genau, so viele katholische Komponisten.
Ja, und es ist ja auch so, dass auch Leute, die in der evangelischen Kirche waren, Bach zum Beispiel auch katholische Musik geschrieben hat. Die H-Moll-Messe zum Beispiel ist katholisch.
Ja.
Das ganze Ding. Warum? Weil das natürlich ein Bewerbungsstück war und da wollte man sich das offen halten. Ja, und das ist natürlich interessant und deshalb würde ich sagen, die Tradition dahinter beantwortet die Frage nicht, ist nur ein weiterer Aspekt.
Nein, es ist ein Aspekt, der zeigt, wie tief die Musik im Katholizismus schon immer verankert ist.
Und immer. Die Protestanten, aufgrund dessen, dass es sie länger gibt. Ja.
Genau, und die Protestanten haben das im Prinzip mit übernommen bei der Abspaltung.
Definitiv, aber auch verbessert, in vielerlei Hinsicht, würde ich sagen. Wobei auch die katholische Kirche auch immer wieder Strömungen hatte und da auch Musik immer verbessern wollte, weil das eben so dazugehörte zu dem gesamten Kirchenbrauch. Da denke ich eben an dieses, an Palästina zum Beispiel.
Palästina,
der also. Quasi,
nein, Palästina ist was anderes. Selbstverständlich. Kommen wir aber auch noch zu.
Ja, natürlich hat man, ja, genau. Das Palästina zum Beispiel, die, Mehrstimmigkeit salonfähig gemacht hat für die Kirche.
Mhm.
Das war man ja eigentlich dagegen. Aber wie gesagt, man kann ja lange darüber reden und das sollten wir vielleicht auch mal tun. Wir können die Frage, das ist ja vorherbestimmt in dieser Frage, nicht abschließend beantworten, regen aber durchaus euch alle dazu an, mal
drüber zu sagen,
was ihr denn darüber denkt.
Ja.
Nee, sagt es uns auch mal wirklich. Also es ist eine äußerst interessante Frage, die natürlich, wie gesagt, nicht zu beantworten ist. Aber was denkt ihr denn darüber?
So, das war das. Ich habe gestern ganz kurz als rückwirkend, ich habe gestern beim Tag der Sachsen gesungen, das erste Mal. Das war sehr schön.
Das hast du erzählt schon, dass du das machen wirst.
Also, es war eine Graupner-Kantate, die wir gesungen haben, beziehungsweise Graupner-Tedeum. Das war viel C-Dur. Ich bin nicht böse, dass Graupner am Ende nicht die Freigabe seines Fürsten gekriegt hat und Thomas Kantor in Leipzig wurde, sondern ein gewisser Herr Bach stattdessen.
Ja.
Und dann kam von, ich weiß gar nicht, wie sein Vorname ist, ich glaube Heinrich Stölzel, noch ein Stück. Das wiederum war ganz gut. Dagegen wirkte der Herr Graupner ein bisschen kleinmeisterlich. Also das war ganz spannend. Und dann kam noch The Coronation Anthem von Händel. Und ich habe vor dem Landtagspräsidenten des Sächsischen Landtags gesungen.
Mhm.
Matthias Rösler, der ein bisschen aussieht wie Willem Dafoe.
Ja.
Okay. Wer das da jetzt nicht ganz sicher ist, kann beide mal googeln und mir dann sagen, ob ich recht habe oder nicht. So, das war das. Herr Stett, drei Dinge ganz schnell, weil wir müssen langsam zum Ende kommen.
Du musst los, ich weiß.
Demnächst, ja. Drei Dinge, die du beim Heimwerken gut findest oder die du am Heimwerken gut findest, weil ich das auch gerade wieder mache, ein bisschen.
Ich auch. Ich finde am Heimwerken gut, dass man sich selber einen Plan macht und es selber ausführt und es im Rahmen seiner eigenen Möglichkeiten, die man selber hat, dann auch so werden lässt, dass man quasi nicht erst noch einen Kommunikationsschritt gehen muss, dass man das jemandem anderen erklärt, der oder die das für einen macht. Und es dann entsprechend anders wird, als man es sich vorgestellt hat. Weil ja immer bei Kommunikation Informationen verloren geht. Das ist so. Wenn ich quasi das an jemand anderen weitertrage, das ist das Erste. Das Zweite ist, dass es nicht schlimm ist, wenn ich zwischendurch noch was verändern muss oder will, weil ich es mir nicht korrekt geplant habe, kann ich es einfach machen, ohne dass der andere oder die andere das einfach durchführt und sagt, ja, das haben wir doch so besprochen. Dass es quasi Planung ändern kann. Und drittens, wenn es funktioniert, gibt es einem das doch ganz schönes Selbstbewusstsein und Vertrauen in seine eigenen Fähigkeiten. Ist noch eine vierte Sache, ist meistens billiger.
Das ist korrekt.
Sehr viel billiger.
Manchmal aber auch teurer, wenn man es falsch macht.
Ja, es ist auf lange Sicht trotzdem billiger, weil das, was man da als teurer bezeichnet, das ist die fünfte Sache, ist Lehrgeld. Das heißt, man macht es beim nächsten Mal richtig. Und es ist vielleicht beim ersten Mal teurer, weil man sich auch noch Gerätschaften und dergleichen anschafft, aber spätestens beim zweiten oder dritten Mal ist es sehr, sehr viel billiger, weil man halt alles hat. Und wahrscheinlich auch Schrauben genug und whatever, was man halt dafür braucht, auf Lager.
Genau.
Ja.
Sehr schön. Kann ich sehr unterschreiben. Ich bin gerade dabei, bei mir im Flur die Wand zu entfliesen im Moment. Und das ist, das ist eine sehr spannende Angelegenheit auch. Da kann einem auch viel wehtun danach, wie ich festgestellt habe.
Ja, aber es ist auch meditativ.
Ja, sehr. Und laut. Ich bin gerade am Überlegen, hatte ich schon mal erzählt, also ist dir eigentlich aufgefallen, dass ich eine neue Brille trage? Ich glaube nicht.
Nein.
Dann erzähle ich noch ganz schnell die Geschichte, wie es dahin gekommen ist, weil die eigentlich, finde ich, auch sehr unterhaltsam ist. Und dann machen wir den Sack einfach hier zu. Und zwar begab es sich, dass an dem Tage des Rückfluges aus Japan ich morgens aufstand, meine Brille nahm und es machte Knack und der Rahmen war kaputt und das Glas rausgeflogen.
Das ist unangenehm.
Das ist vor allem war es aber Glück, weil es hätte auch jederzeit auf der Reise passieren können und ich hatte keine Ersatzbrille mit. Insofern ging es noch. Dann bin ich runter an die Rezeption und habe nach Sekundenkleber gefragt, um diese Brille für die Reise wieder zusammenzuflöten. Habe das geschafft, die hat auch gehalten, aber da ich ja dann relativ zeitnah weiter wollte nach Sizilien, bin ich den nächsten Tag direkt zum Optiker gegangen und habe gesagt, hier, Freunde der Sonne, tut was, ich habe keine Zeit, ich brauche die Brille morgen wieder, ich bin blind wie ein Maulwurf, wenn ich die nicht habe, was können wir tun? Dann haben die gesagt, naja, also das dauert halt so 3-4 Stunden, wenn wir das machen und das Effizienteste wäre, wenn sie einfach ein bisschen kleineren Rahmen nehmen, dann könnten wir die Gläser abschleifen. Und das hat tatsächlich ganz fantastisch funktioniert. Deswegen habe ich jetzt einen neuen Rahmen und eine neue Brille. Schon eine ganze Weile.
Und die gleichen Gläser.
Und es fällt kaum jemandem auf. Und die gleichen Gläser.
Ja. Das ist großartig.
Ja, das hat mal funktioniert. Das
ist auch kostenmäßig, glaube ich, günstiger, wenn man die Gläser behalten kann.
So ist das, ja.
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 Schön, gut. Freut mich.
Das war so eine kleine Erfolgsgeschichte. Ansonsten Empfehlung der Woche. Oder was hatte ich denn? Ich hatte eine Empfehlung der Woche.
Ich muss noch einen kurzen Status-Update geben.
Dann mach das.
Nur damit die Menschen das wissen. Ich rede dann später darüber mehr. Ich starte Dienstag mit der nächsten, letzten Ausbildungsphase.
Ausgezeichnet.
A320 Simulator in Berlin.
Herrlich. Und wann geht's dann nun endlich weiter, Herr Stett?
Ich werde Ende November fertig sein. Ich werde Ende November das erste Mal in meinem Leben A320 selber fliegen und dann bin ich fertig.
Herrlich. Da freuen wir uns alle drauf.
Ja.
Da auch die Berichte zu hören, wie so ist. Ach, siehst du, ich wollte eigentlich mit dir über diesen Flugvorfall bei Ibiza noch schnell reden. Das machen wir noch schnell.
Nee, nächstes Mal.
Okay, machen wir nächstes Mal. Gut. Also ja. Schreib's dir auf. Ja. Ach ja, ich weiß wieder, was meine Empfehlung der Woche ist. Es gibt ein Heute-Show-Spezial zum Thema Zucker. Auf YouTube kann man das gucken, dringend reinpfeifen. Es ist schockierend und lustig zugleich. Lutz van der Horst und Fabian Köster. Das ist sehr gut gemacht. Ja.
Wie immer.
Aber die Message dahinter nicht vergessen. Zucker ist scheiße, in diesem Sinne. Grüß der Nutella-Bert. Und die Frage ist, hast du jetzt einen syrischen Erguss oder muss ich mir jetzt in den Rippen zaubern?
Nee, ich habe tatsächlich keinen mehr, weil ich dachte, dass du jetzt einen hast.
Ich habe auch einen. Ich hoffe nur, dass meine Aufnahme in der Zwischenzeit weitergeht und ich hier nicht zu laut am Handy rumfuhrwerken muss. Moment. Ich hoffe, das geht. Diese moderne Technik überfordert ja ältere Herren regelmäßig mal.
Ja, nee. Ach, mit dem Internet, das setzt sich nicht durch.
So, nee, das ist alles nicht zu Ende gedacht. So.
Naja.
Marco Tschirpke. Empirisch belegte Brötchen ist ab jetzt unser Lieferant für lyrische Ergüsse und wir fangen an mit einer Randnotiz. Wünschen euch eine gute Woche. Herr Stett, wir sehen uns und hören uns nächste Woche. Ich weiß noch nicht von wo, es ist tatsächlich ein bisschen stressig nächste Woche. Müssen wir mal gucken, ob das dann aus Norwegen, aus Görlitz oder aus Flechtorf wird. Das werden wir dann sehen. Also, Marco Tschirpke, empirisch belegte Brötchen, Randnotiz. Als die Sportsfrau Kathi Witt nicht mehr auf den Kufen glitt, sang die Konkurrentin leis, damit wär die Kuh vom Eis. In diesem Sinne.
Spitze.
Weiter so.